Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph.
Hallo und herzlich willkommen zum Computer Club 2. Wir haben heute die Folge 478 vor uns. Sie, genauso wie ich auch. Ich bin wieder allein, denn der Kollege Back macht Urlaub. Ob er ihn verdient hat, weiß ich nicht, aber ich gönne ihn diesen Urlaub. Und werde versuchen, Sie mit ein paar Themen, die zum Teil heute aus der Automobilbranche entlehnt sind, zu erfreuen. Interessante Sachen, denke ich schon, denn Auto ist ja nun ein sehr bedeutender Teil in unserem Leben. Die modernen Mobiltelefone, wissen wir ja alle, die haben mittlerweile Prozessoren drin, 4-Kern, 8-Kern. Jetzt habe ich eins gesehen, das hat 2 8-Kern-Prozessoren drin. Ich denke, ich fahre vom Hocker. Was will man eigentlich damit? Gut, da bezweifle ich, dass es sinnvoll ist, aber in anderen Bereichen ist es durchaus sinnvoll. Und zwar im Automobilbereich. Denn Automobile sind mittlerweile fahrende Rechenzentren. Das, was da an Rechenleistung drin ist, hätte man vor 40, 50 Jahren sich in einem Rechenzentrum, in einem wirklichen, gar nicht zu erträumen gewagt. Beim KIT, Institut für Künstliche Intelligenz, da ist das Projekt Aramis gestartet worden. Und zwar will man versuchen, auf Basis der zukünftigen Mehrkernprozessoren, Mehrkerntechnologien, verbesserte Steuerung, Überwachung, Kontrolle, Auslesen von Sensoren, Verarbeiten und so weiter zu erreichen. Nicht nur im Auto, auch in der Bahntechnik, bei Flugzeugen und überall da, wo eben Geräte, Maschinen bewegt werden. In einem Versuchsfahrzeug hat man zum Beispiel Fahrerinformationssysteme wie Navigationssystem, Tachometer, Unterhaltungselektronik zum Beispiel, alles was da so ist, schon als ersten Projektschritt erfolgreich eingebaut und getestet und haben das natürlich mit diesen Mehrkern-Steuergeräten gemacht. In sicherheitskritischen Echtzeitanwendungen, das heißt Fahrwerk- und Motorensteuerungen, da hat man das eigentlich schon länger geplant, aber hier wurde es jetzt erstmals demonstriert. Und zum Beispiel in einem Modell einer Flugzeugkabine wurden mehrere Server, unter anderem für eben Kommunikation, Beleuchtung, Displays und so weiter, mit einem gemeinsamen Kabinenmanagementsystem zusammengeschlossen oder integriert und als neues Sicherheitskonzept umgesetzt. Radarsysteme, die ja überall in all diesen Fahrzeugen heutzutage standardmäßig auch vorhanden sind, arbeiten ebenfalls damit. Man versucht also jetzt die Redundanz, die möglich wird durch diese große Rechenleistung, umzusetzen in Sicherheit. Dieses Projekt von den Karlsruher Wissenschaftlern bedeutet aber nicht nur Sicherheit, sondern man versucht auch durch intelligente Steuerung von Fahrzeugen, ein Flugzeug ist kein Fahrzeug, haben wir einen Oberbegriff? Energie zu sparen, also effizient die Leistung, die zur Verfügung steht, einzusetzen und somit sparsamer zu fahren und zu fliegen, teilweise auch zu schwimmen, wobei ein Schiff ja auch fährt. Am Ende wird dann das herauskommen, was wir jetzt überall sehen, wo wir auch schon darüber gesprochen haben, auch mit dem Kollegen Back letztens schon, dass autonome Züge in Zukunft unsere Schienen bevölkern werden. Denn es macht überhaupt keinen Sinn, irgendwo einen Lokführer da reinzusetzen, der konzentriert nach vorne guckt, alles überwacht und aufpasst und selbst überwacht wird, damit er laufend irgendwo auf den Knopf drückt, damit man merkt, dass er noch lebt und nicht eingeschlafen ist. Das kann die Elektronik alles viel besser. Sicher wird eine Zeit lang noch ein Mensch daneben sitzen und aufpassen, dass die Maschine alles richtig macht. Und wenn die niemals Fehler macht, dann wird er auch wegrationalisiert. Ich hoffe mal, der kann das noch so lange machen, bis er in Rente geht. Das ist besser, als wenn er seinen Arbeitsplatz verlieren würde durch diese Technologie. Aber unterm Strich ist es billiger und sicherer. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Dieses Forschungsprojekt, das ist nicht irgendeine lustige Idee, sondern das hat ein Volumen von 40 Millionen Euro bei einer Laufzeit von 3 Jahren. Und diese Mehrkernprozessoren für Verkehrswesen, das ist vielleicht der Oberbegriff, den ich vorhin gesucht habe, aber die sollen künftig eben Sicherheit, Effizienz und Komfort in unseren Verkehrsmitteln so weit erhöhen, dass wir es nicht merken, sondern dass Reisen insgesamt angenehmer und preiswerter, energieeffizienter wird. Ich hatte es ja angedroht, nochmal Fahrzeuge, diesmal aber nur Autos. Die Parkerei und Parkprobleme, das kennen wir ja alle. Wenn ich mal wieder in eine größere Stadt, ich wohne auf einem kleinen Dorf, bin sehr zufrieden damit. Aber wenn ich dann wieder in Köln oder in Frankfurt oder in Düsseldorf oder in Dresden oder in Chemnitz oder wo auch immer, wo ich überall rumgeister, ich könnte noch 20 Städte aufzählen, es ist schon übel. Wenn ich in ein Hotel fahre, okay, dann kriege ich einen Parkplatz. Aber wenn ich irgendwo parken will, es ist schon übel. So, und da rumkurven und Parkplatz suchen und durch Zufall fährt einer raus und ich blockiere dann noch die hinter mir sind, weil ich den Parkplatz ja haben will und warten muss. Und es ist alles einfach nur Stress. Und es ist eigentlich idiotisch. Wenn es ein Projekt gäbe, dass mein Auto den Parkplatz selbst suchen und finden würde, das wäre toll. Und sowas beginnt jetzt Bosch zusammen mit Daimler. Die versuchen, ein Car-to-Go zu entwickeln, haben also die Verträge dafür unterzeichnet und sind auch schon dabei. Die Ideen sind schon da, es sind auch die Technologien da, die jetzt zusammengeführt werden. Und es soll dann so sein, dass die Fahrzeuge insgesamt vernetzt sind und kommunizieren, welches Auto einen freien Parkplatz sieht und den nicht selbst braucht, stellt dieses Wissen den anderen zur Verfügung und die entscheiden dann, wer am nächsten ist, am einfachsten dahin kommt und den Parkplatz bekommt, wenn nicht ein Mensch irgendwo ohne diese Technologie den vorher entdeckt hat. Das können die elektronischen Helferlein nämlich dann nicht ausschließen. Dann wird eben weitergesucht. Das ist die eine Geschichte. Das andere ist aber autonomes Parken, zum Beispiel in einem Parkhaus. Das ist der Schritt, der noch einfacher zu realisieren ist und wohl auch als erstes angegangen werden soll, dass man an ein Parkhaus heranfährt, aussteigt und dem Auto mitteilt, wie auch immer, mit dem Klugcloud oder sonst etwas, parkst du. So, und dann nimmt das Auto Verbindung mit dem Parkhausrechner auf, sagst du mir freien Platz, sagt er, fährst du da und dahin. Auto fährt dahin, parkt ein und wenn ich wiederkomme, sage ich so, ich bin da, komme raus, Jung. Und das Auto kommt wieder angefahren und ich brauche nur einzusteigen und weiterzufahren. Vielleicht muss ich dann noch nicht mal selbst fahren. Man geht davon aus, dass das wirklich in naher Zukunft schon möglich sein wird, denn es gibt schon Parkhäuser, die mit ähnlicher Technologie ausgerüstet sind und in denen moderne, selbststeuernde Autos auch allein manövrieren könnten. So erzählt zumindest Professor Dr. Thomas Weber vom Daimler-Vorstand. Ja, was ich davon zu halten habe, ist immer so eine Frage. Es wird immer viel erzählt, um irgendwie Wirbel zu machen und Marktanteile und wenn es nur Bruchteile von Promille sind, zu belegen und so. Aber ich glaube, ganz ernsthaft geht man diesen Weg und versucht jetzt, und deswegen auch eben mit Bosch zusammen, diesen Mobilitätsdienst Car2Go zu entwickeln und zu erproben. Die infrastrukturgestützte Lösung für vollautomatischen Einparkservice und Zurückfahrservice, also wieder Vorfahrservice, wenn ich am Parkhaus wieder ankomme, ist ein Schritt, der auch dann zum autonomen Fahren führt. Denn was nützt mir autonomes Fahren, wenn ich dann selbst das Auto irgendwo in ein Parkhaus einrangieren müsste? Das wäre ja doof. Also es passt schon in das Gesamtkonzept des autonomen Fahrens. Die niedrigen Fahrgeschwindigkeiten, die beim Parken, beim Einparken, Ausparken und sowas gefahren werden, machen es, naja, relativ einfach. Es ist ja doch was anderes, als wenn ich mit 160 über die Autobahn automatisch brettern würde. So, und dann denkt man natürlich, und das ist, glaube ich, der eigentliche Antrieb, dass dieses Car2Go ein Leihfahrzeugsystem werden soll, dass es also nicht mein eigenes Fahrzeug ist, sondern dass es dann ein Fahrzeug aus einem Pool ist, der dann wahrscheinlich von diesen Autoherstellern betrieben wird und wo die dann kassieren, dass ich mit meinem Telefon, mit einer App einfach mir ein Auto order, was irgendwo geparkt hat, und das kommt dann zu mir, da wo ich mich befinde, und steig ein und ich sage dem, fährst du dahin, und das dann anschließend wieder wegfährt. Das ist ja eigentlich das große Ziel dahinter, dass wir vielleicht gar nicht mehr alle ein eigenes Auto brauchen, weil es die allermeiste Zeit sowieso nur dumm in der Gegend herumsteht, sondern dass wir mit viel weniger Fahrzeugen auskommen würden, wenn die Fahrzeuge selbstständig fahren würden. Also so eine Art elektronisches Taxi, wie ein Taxi heute, auf Anruf kommt und wenn es mich irgendwo hingebracht hat, weiterfährt zum nächsten und dem nächsten und dem nächsten. Das ist zwar wiederum dann für die Taxibranche schlimm, da geht es nämlich auch ganz deutlich, wenn ich an Uber denke, dieser Branche an den Kragen. Aber es ist nun mal Entwicklung, ja, und die Technik und Technologien und Weiterentwicklung haben immer dafür gesorgt, dass bestimmte Berufe zu Ende gegangen sind und dafür andere entstanden sind. Und der Beweis dafür ist ganz einfach. Als damals die Franzosen ihre Webstühle zusammengedroschen haben, weil sie Angst davor hatten, dass da nun automatisch irgendwas kommt, gab es viel weniger Menschen auf der Erde. Und die hatten auch prozentual nicht mehr Arbeit als die viel, viel mehr, die wir heute haben. So, was ich jetzt sage, ist ernst gemeint. Das System der Schlaglochsucher kommt auf uns zu. Was damit gemeint ist. Ich habe letztens, bin ich durch die Gegend gefahren und habe mit meinem Mitfahrer darüber gesprochen, wie doof das eigentlich ist. Gut, da ging es darum, die Regierung zu beschimpfen, was sie mit dem ganzen Geld gemacht hat und diese Milliarden und Abermilliarden, die sie über die Autofahrer eingenommen hat und dann Straßen hinterlassen hat, die so katastrophal sind, dass du eigentlich nur mit dem Pferdewagen drüber fahren kannst. Ich habe gesagt, sollte die Industrie wenigstens in der Lage sein, Fahrzeuge herzustellen, die das ausgleichen. Also, da wusste ich aber noch gar nicht davon, was jetzt hier Land Rover, Jaguar und sowas entwickeln. Die möchten also einen Schlaglochsucher. Das heißt also, irgendwo Unebenheiten im Boden, dazu gehören natürlich auch Kanaldeckel, die ein bisschen höher stehen oder ein bisschen tiefer stehen, weil bei uns in Deutschland wird eben so gebaut, ist ein Markenzeichen meiner Meinung nach und so weiter. Oder irgendeinen an Bordstein oder irgendetwas anderes. Das wollen die automatisch erkennen und wollen dann die über die Elektronik das Auto dann, das einzelne Rad, was davon betroffen wäre, so steuern, dass man quasi im Inneren das gar nicht mehr merkt. Wobei das gar nicht mehr merkt, ist ein positiver Nebeneffekt. Man versucht hier, stellen Sie sich vor, liegt ein Holzklotz oder ein Stein auf der Straße und Sie brettern da volles Rohr drüber. Freut sich der Reifen nicht gerade, nach 200 weiteren Kilometern sagt er, pfff, und fertig. Und dann müssen Sie gleich nicht nur einen erneuern. Und das will man hier vermeiden, dass man dann eben das Rad quasi anhebt, in Echtzeit, vor dem Hindernis, dass es nicht voll dagegen knallt, sondern quasi da drüber geht. Und die ersten Versuche, die sehen ja ganz interessant aus. Man kann es so mit dem Auge gar nicht sehen. Langsam, ja, aber das macht ja keinen Spaß. Aber wenn es dann schneller über solche Hindernisse geht, das Rad wird tatsächlich elektromechanisch gesteuert, von der Elektronik und dem Radargerät vorher die Straße ausgemessen, das Profil abgelegt und dann zum richtigen Zeitpunkt die richtige Position. Also Elektronik, die man eigentlich nicht brauchen würde, wenn wir vernünftige Straßen hätten. Aber so können wir bald auch die Elektronik bezahlen, die unser Auto schützt und uns komfortabler mit dem Auto fahren lässt, weil ja unser Geld nicht für den Straßenbau verwendet wird, was wir für unsere Autobenutzung zahlen müssen. Ja, und auch hier geht es ganz natürlich wieder in Richtung autonome Systeme. Denn wenn so ein Auto fährt, wenn Sie irgendwo auf der Landstraße, Autobahn unterwegs sind, da liegt ein Hindernis auf der Straße und der Verkehr lässt es zu, dann weichen Sie aus und fahren da nicht drüber. Und auch hier muss natürlich jetzt das Fahrzeug der Zukunft in der Lage sein, das zu machen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall Elektronik haben, die die Straße vor dem Fahrzeug in Fahrtrichtung vermisst und dann den Kurs bestimmt oder, wenn es nicht geht, solche Klimmzüge macht, dass man Rad anhebt oder in einem Loch auch das Rad weiter nach unten drückt, so dass man quasi im Fahrzeug wie geradeaus da drüber fährt. Also es gibt immer neue Ideen. Die hier begeistert mich zum Beispiel, obwohl vernünftige Straße wäre mir noch lieber. Aber Elektronik, Technik, Computertechnik macht eben vieles möglich, was vor Jahren undenkbar war. Da Vinci. Das Da Vinci-System. Also ich kenne eine ganze Menge Technologien, die Sie in den letzten Jahrzehnten mit diesem Namen geschmückt haben. Aber worum es hier geht, das ist der Chirurgieroboter Da Vinci. Das ist ein Roboter, der vom Arzt, vom Operateur, vom Chirurgen direkt am Einsatzort bedient wird. Das heißt, wenn es ein bisschen zittrig ist oder sonst was, die Maschine selbst macht es nicht, die wird gesteuert, gleicht viele mechanische, haptische und ähnliche Probleme des Operateurs aus und kann wesentlich genauer arbeiten, als man es von Hand könnte. So ein Teil kostet ja auch so ungefähr 1,2 Millionen Euro pro Stück. Diese Robotersysteme werden ja direkt vor Ort bedient, aber es ist durchaus denkbar und auch schon in vielen Versuchen getestet worden, dass man das aus der Ferne macht. Warum soll ein Arzt, der in München am Operationstisch steht und auf viele Bildschirme guckt und da seinen Roboter bedient, warum soll der da sein? Das kann er genauso gut von Hamburg machen oder von New York oder sonst wo. Viele Spezialisten könnten in Problemfällen also durch diese Telechirurgie überall auf der Welt zum Einsatz kommen. Die ganzen Reisezeiten und der ganze damit verbundene Kostenaufwand, Zeitverlust und sowas, alles fällt weg. Das ist eine schöne Sache. Natürlich kommen auch unsere Sicherheitsdödels da und das Militär auf die Idee, ferngesteuerte Roboter, da könnte man viel mehr machen, aber darüber will ich ja hier eigentlich gar nicht sprechen. Wenn Sie das vielleicht noch vor Ihrem geistigen Auge haben, die erste Teleoperation an einem Menschen, das war 2001, da hat der französische Chirurg den, in Straßburg war das, ja, und da war der Roboter, und von New York aus hat er den gesteuert. Ja, deswegen hat man da, spricht man auch heute noch da von der Lindbergh-Operation. Aber gut, diese Teleoperation in einigen Fällen gibt es überall. Aber jetzt geht es um was anderes, nämlich um Sicherheit. Wir wissen ja alle, Sicherheit im IT-Bereich gibt es nicht. Der Kanzlerin ist es ja egal, wenn ihre Freunde sie ausspähen, da wird ein Verfahren eingestellt. Gut, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus, kennen wir ja. Wir verhalten uns so, wie wir uns immer verhalten haben. Aber wenn jetzt da Rechner befallen werden und die kriegen das gar nicht mit und anschließend wird behauptet, nun müsste die komplette Hardware ausgetauscht werden. Ja, vielleicht auch noch den Bürostuhl dazu und den Schreibtisch, könnte ja sein. Das ist einfach nur peinlich und lächerlich. Aber wir sehen überall, selbst bei Kaspersky, gibt es keine Sicherheit. Was bitteschön ist denn, wenn diese Teleoperationen, die ja heute zum Teil schon durchgeführt werden, wenn die von außen angegriffen werden während einer Operation. Und wenn da einer meint, naja gut, linke Lunge, können wir vielleicht die rechte auch mal mit rausnehmen oder sowas. Das ist eigentlich das ganz, ganz große Problem. Das heißt, ich hätte heute ganz große Bedenken, wenn ich operiert werden müsste und es wäre eine Teleoperation, ob überhaupt jemand in der Lage ist, die Sicherheit herzustellen, die notwendig ist, dass nicht von außen jemand in dieses System eingreift. Denn die Risiken für solche, ja, man spricht von cyberphysikalischen Systemen, CPS, die sind noch gar nicht verstanden worden. Die sind im Bewusstsein derer, die es verantworten müssen, gar nicht verankert. Wir haben in den letzten Jahren immer wieder gehört, dass zum Beispiel bei Herzschrittmachern oder implantierbaren Kardiovertern, also Defibrillatoren, diese ICD heißen die, über die telemetrischen Schnittstellen von außen zugegriffen werden kann, unberechtigterweise. Man kann also Daten auslesen, verändern, Einstellungen verändern und so weiter. Wenn wir uns dann erinnern an den Stuxnet-Wurm, war ja auch so eine Geschichte, dass man aus der Ferne die iranischen Zentrifugen da durcheinander gebracht hat, dass sie kaputt gegangen sind. Man hat sie einfach schneller laufen lassen, sind auseinandergeflogen, fertig. Dieses System, übrigens, das hat einen Namen, das heißt Raven-2-System, das soll schon von der Konstruktion her solche Sicherheitslücken haben an der Steuerkonsole und dass man also von Angriffe von außen über das Netzwerk, Internet, sowas, durchaus schon erkennbar werden lassen kann. Die Angriffsrisiken für eine drahtlose Übertragung, die auch noch angedacht ist, die auch noch kommt, die sind noch viel, viel größer als über die kabelgebundene Übertragung. Es konnte also gezeigt werden bei Versuchen, in denen der Chirurg mit den Roboterarmen nur Gummiblöcke von einer Seite auf die andere Seite an der Tafel gelegt hat, dass viele der Roboterfunktionen durch einen Angriff gesteuert werden können. Befehle des Chirurgen konnten ignoriert werden, konnten verzögert werden, konnten verändert werden, konnten überschrieben werden. Auch der Notfallstoppmechanismus, kann ja sein, eine Maschine dreht durch, musst du Knopf haben, haust du drauf, bleibt alles stehen. Der wurde außer Betrieb gesetzt. Mit einem DDoS-Angriff konnte der Roboter beispielsweise auch lahmgelegt werden. So, wenn ich mir das alles ansehe, dann muss ich sagen, Wissenschaft, Technik, Telemedizin hat sich alles sehr gut entwickelt, hört sich auch alles sehr gut an. Nur die Gefahren, das Gefahrenpotenzial erscheint mir im Moment zu hoch, als dass es verantwortlich sein könnte, diese Technologie auf Patienten loszulassen. Denn es gibt ja keinen Grund, wo man sagen kann, nur mit einem Roboter kannst du vernünftig operiert werden. Gut, genauer, besser, präziser und so weiter. Aber bisher ging es ja auch. Und ob ich jetzt sage, gut, der schneidet ein bisschen besser, die Narbe ist ein bisschen kleiner, wir sind ein bisschen präziser, es heilt alles ein bisschen schneller. Es kann aber auch sein, da kommt ein Hacker von außen und macht dich putt. Ich denke, hier sollte wirklich ganz klar und ganz deutlich abgewogen werden, ob der persönliche Schutz des Patienten vor dem Einsatz solcher Technologien nicht noch einmal genau überprüft werden soll, nicht noch einmal abgewogen werden soll, durchdacht werden soll. Wir können heute kein IT-System, kein Computer, der irgendwo am Netz hängt, der irgendwo per Funk angebunden ist, sicher machen. Das hat sich immer und immer wieder gezeigt. Selbst solche Sicherheitsfirmen werden angegriffen. Selbst Firmen wie Apple und Google und sonstiger Kram werden angegriffen. Selbst Regierungen werden angegriffen. Ist es denn verantwortlich, wenn man jetzt solche Maschinen, solche ferngesteuerten Roboter nimmt, um in Menschen herumzuhantieren? Ich muss ganz klar sagen, nein. Da sollte man die Finger davon lassen. Erst kommt Datensicherheit. Und wenn der Kram so sicher ist, dass wir sagen können, es gibt keine Angriffe mehr, die wir nicht entdecken, wo wir sofort eingreifen können. Erst dann sollte man über so etwas nachdenken. Technologie, schön, aber nicht so. Ja, das waren mal irgendwelche Dinge. Man kann mit Technik viel, viel, viel gut machen. Ohne Technik könnten wir heute unsere gesamte Welt gar nicht mehr steuern, lenken. Die Infrastruktur wäre gar nicht mehr zu erhalten, so wie sie heute ist. Wir sind ja abhängig von dieser Technik. Die Entwicklung, der Fortschritt ist natürlich auch notwendig, absolut notwendig, auch für uns hier in Deutschland. Nur wir müssen sehen, wo wollen wir Technik wirklich haben? Wollen wir unsere Spione mit uns herumtragen? Wollen wir tatsächlich, dass irgendwelche Datenbanken laufend mitschreiben, dass wo wir sind, wann wir sind, mit wem wir sprechen, wo wir lange stehen, wo wir nicht stehen, wo wir kaufen, was wir planen, wo wir hinfahren wollen, was wir bezahlen, wo wir buchen? Technik ist schön, aber nicht so. Lasst uns das Bargeld. Hebt euch ein Telefon auf, welches keinen Internetzugang hat, mit dem ihr nur telefonieren könnt. Kauft euch einige SIM in irgendwelchen 4-Buchstaben-Läden, die ihr auf irgendwelche Fantasienamen registrieren lasst. Irgendwo ein bisschen Freiheit brauchen wir Menschen doch. Wir müssen doch irgendwo wir selbst bleiben. Wir sollten doch nicht Bestandteil einer riesigen weltweiten Maschine werden. Und wir sollten selbst entscheiden können, das nehme ich als Dienstleistung, als Hilfe von einer Maschine, von einem Netz, von einem Hersteller, von einem Dienstleister an. Und immer wissen, was will er als Gegenleistung dafür haben. Und dann entscheiden, mache ich oder mache ich nicht. So, ich mache jetzt Schluss. Ich tue den Daumen nach oben, sage immer ein Bit übrig behalten. Wie immer ein unüberwachtes, freies, renitentes Bit. Und wenn es resident renitent ist, dann wäre es mir noch lieber. Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.